Was ist? Echter als jeder Stadionwurst-Test, kritischer als Matthias Sammer und schwarz-gelber als Kevin Großkreuz. Ihr wisst es. Hier ist euer Pölerfunk, der BVB-Fan-Podcast mit Wolfram und Sebastian.
Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück beim Pölerfunk. Wir sind zurück und wir heißt Sebastian und
Wolfram.
Ja. Das war ja schon.
Nach den letzten Spielen kann man nochmal ein bisschen
beschwingter sein. Ja, wir haben viel zu besprechen heute. Nach Länderspielpause und jetzt liegen, weiß ich gar nicht, muss noch mal kurz gucken, 3 Spiele hinter uns und die Mitgliederversammlung. Und das Ganze hat angefangen mit unserem Heimspiel. Danach war ich allerdings nicht so beschwingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat angefangen mit unserem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Endergebnis 3:3. Völlig unnötig. Was sagst du?
Ach so. Richtig. Genau, was ich sagen wollte. BVB Stuttgart 3:3. Vergiss nicht bvb-connect.de. Okay, ich mische mir beim Thema. Genau. Zu Hause gegen Stuttgart 3:3. Zur Pause 2:0. Ja gut, eigentlich von der Aufstellung her fing es eigentlich positiv an. Also Chucky Boy, mein Schätzchen, durfte von Anfang an. Bellingham auch mal von Anfang an. Finde ich einfach nur klasse. Und gut, die Frage ist, ob man von Anfang an auf Ali verzichten kann. Ja, immer, er kam ja auch nachher. Und was ich so ein bisschen jetzt bemerkte, auch bei den nächsten Spielen, die wir da noch vor der Brust haben gleich.
Du hast vergessen Can von Anfang an.
Can ist für mich immer noch so ein Schwachpunkt. Also wenn er sich einfach nur darauf konzentriert, was er kann. Das ist kämpfen und den Ball schnell abgeben. Und vielleicht mal einen Elfmeter schießen. Ja. Nur da sehe ich auch bessere. Aber wie gesagt, dann ist das alles in Ordnung mit dem. Und ich würde ihn in der Fußgängerzone auch mit Brustjubel begrüßen. Und nur, wie gesagt, also Can. Aber es fing ganz positiv, diese Aufstellung, Chucky, Bellingham, fiel ganz nett. Und genau, gut, es war recht zerfahren. Stuttgart ist halt einer unserer Angstgegner. Wir haben, glaube ich, von den letzten 5 Spielen, glaube ich, 3 verloren.
Ja, ja.
Da haben wir natürlich auch Verhalten angefangen. Das finde ich ganz in Ordnung. Ich sehe da auch so ein bisschen diese Handschrift von Kovac. Auch, wie wir gleich sehen werden bei Villarreal oder so, fangen wir eigentlich recht Verhalten an. Erstmal aus so einer Defensive heraus. Dann mal gucken, was passiert. Und dann fällt mal so ein 1:0. Das ist uns auch gelungen. Und Stuttgart war eigentlich das aktivere Team von Anfang an. Also insgesamt.
Findest du?
Haben die mehr Eckbälle, 14:12.
Ja, das stimmt. Aber ne? Ja.
Und einfach ein Undaf, der in einfach mal in Topform war. Wie siehst du das? Ne? Also der
Undaf. Ja. Also ich glaube, da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Also ich fand, ich glaube, Stuttgart hatte auch mehr Ballbesitz als wir, zumindest in der ersten Halbzeit und bestimmt auch dann in der zweiten wieder. Da kommen wir ja später noch zu, das sieht man am Leverkusen-Spiel ganz gut. Ich finde, dass uns diese Passivität zu Beginn, also ich würde mal so sagen, die erste halbe Stunde, dann haben wir eigentlich das Ruder übernommen und waren dann auch aktiver, ne? Und waren eigentlich auch die spielbestimmende Mannschaft gegen Stuttgart über weite Strecken. Aber dass diese verhaltene Herangehensweise am Anfang, das finde ich überhaupt nicht gut. Und man hat auch gegen Leverkusen gesehen, was passiert, wenn wir genau das nicht machen. Dann wird es nämlich echt schwierig gegen uns. Ne? Auch gegen eine, würde ich sagen, eigentlich spielstärkere Mannschaft, Leverkusen als Stuttgart. Aber zu dem Spiel kommen wir erst noch. Also ich fand, dass, also auch um das vorwegzunehmen, nach dem Stuttgart-Spiel und nach dem Villarreal-Spiel, obwohl wir da 4:0 gewonnen haben, kommen wir auch gleich noch dazu, war ich erstmal ziemlich frustriert, weil ich dachte, also vielleicht haben die Leute, die sich über den Spielstil beschweren, doch recht. Ja? Ich fand das gegen Stuttgart, also die erste halbe Stunde zu passiv, dann wurde es besser, dann haben wir uns auch Chancen erspielt. Man muss aber sagen, Stuttgarter hatten die erste richtig große Chance, ne? Wenn das Ding reingegangen wäre, ich weiß gar nicht, nach 10 Minuten oder was, dann...
Wie bei Villarreal auch.
Genau, da auch. Genau, dann wäre das vielleicht auch ein anderes Spiel geworden, nochmal.
Auch Leverkusen,
ne? Genau, dann natürlich Chan souverän den Elfmeter in der 34. Minute. Ne? Also er kann nicht nur kämpfen und den Ball abgeben, sondern er kann auch Elfmeter schießen. Das muss man, ja, das muss man ihm lassen. Und das kam ja zu Beginn eben der Phase, wo wir wirklich stärker wurden, wo wir aktiver wurden, fand ich. Und dann halt 7 Minuten später Bayer ein bisschen glücklich mit dem 2:0. Ne? Der Ball fällt ihm nochmal vor die Füße und dann braucht er nur noch einen zu schieben. Und dann dachte ich eigentlich in dem Spiel erstmal, okay, also so wie das läuft, müsste es das ja eigentlich gewesen sein. Und dann kam Undav eben, ne?
Uns Undav. Also ich fand, ja, der ist einfach ein Top vom Erd auch vorher gegen Augsburg.
Ja.
Weil er der spielentscheidende Mann. Und ja, und auf den sind wir einfach getroffen. Das muss man einfach so sehen. Also,
ja.
Der Typ hat tatsächlich auch den Elfmeter, den ersten. Er ist einfach spielbestimmt. Er hat auch den Elfmeter verursacht.
Ja.
Den Schlotterbeck, den er einfach umgehauen hat. Also ja, er rennt da rum einfach wie ein Irrer, ja, die ganze Zeit und macht vorne die Tore.
Ja.
Und hinten verursacht aber auch mal einen Elfmeter. Also alles egal. Und der ist einfach der spielbestimmende Typ. Das muss man einfach so sehen.
Ja.
Also Stuttgart war das aktivere Team. Also am Anfang. Ne? Wir haben die ins Spiel kommen lassen.
Ja.
Hätten wir fast. Und das zeigt einfach auch, was wir für eine Qualität vorne haben. Also was wir auch für Konterspieler haben inzwischen, dass die vorne unwahrscheinlich eingespielt sind. Also wenn der Gerassi noch ein bisschen das hätte, was Adi im Moment hat. Gerassi braucht so ein paar Chancen im Moment, bis er mal so ein Ding macht. Und Adi macht im Moment alles rein, was ihm vor die Füße kommt. Wenn man ihn nicht stoppt,
ja,
11 Meter würdig oder so. Und ja, das war die 41. Das nächste, tatsächlich, wie du sagst, ne? Gerassi ist aktiv. Es war ein Abpraller von seinem Schuss heraus. Bayer hat den dann gesetzt. Und gut. Gut, dann Konter auch. Adi macht das ist einfach. Alleine wegen diesem Konter, wegen dieser Szene von Adi.
Ja.
Wie er sich da durchtankt, der Typ rennt noch hinter ihm her. Er ist mit Ball fast schneller als der Typ. Der kommt in Stolpern, er will nur noch festhalten. Der kriegt den gar nicht mehr eingefangen, den Typen. Ne? Alleine für diese Szene macht es Spaß, einmal das Spiel zu gucken. Nur auch Riasson. Also das sind so die positiven Elemente vom Spieler. Riasson war rechts ein Aktivposten, was,
ja,
der reinbringt, wie er sich anbietet, um dann sich auch wieder durchzutanken und in Richtung Moment zu flanken. Der Typ ist einfach Gold wert. Und das sind so diese Sachen. Und wir waren dann in Führung. Adi kam. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man unbedingt, also bei wichtigen Spielen sollte man nicht auf Adi von Anfang an verzichten. Und Adi kam, hat, ich glaube, es war so ein Kopfball oder so. Nee, das war Leverkusen.
Das war Leverkusen. Das war der ja, Konter, wo ihm der Stuttgarter noch hinten am Schlawittchen hängt und er trotzdem weiterläuft.
Ja. Und der kennt dann nichts. Der Typ ist auch komplett inzwischen, ne? Kopfball, alles egal, dribbeln, sowas von. Und da können wir froh sein, dass sie ihn haben bei einer Gerassi-Flaute im Moment. Also, aber so darf man zu Hause die Stuttgart nicht immer ins Spiel kommen lassen.
Ja, aber man muss natürlich folgendes.
Bei einem 2:0 zur Pause.
Ja.
Das haben wir schon mal anders runtergespielt. Da stand 2:0 und danach war nichts mehr.
Ja, man muss aber folgendes.
Jeder hat seinen Mann gehabt, ne?
Sag ja, ich mal jetzt, ne? Aber man muss ja folgendes sehen, ne? 47.
Oh, ich muss noch kurz mich korrigieren, ausnahmsweise. Ich muss noch mal sagen, wir haben die letzten fünf Spiele gegen Stuttgart verloren.
Ja.
Da kann man auch mal dezenter anfangen.
Also,
Schien ist da fast ein Erfolg, aber.
Ja, aber nicht so, vor allen Dingen, also 47. Undav schießt den Anschlusstreffer 2:1, ne? Aber dann, bevor er in der 71. das 2:2 schießt, hatten wir noch ein ganz knappes Abseitstor durch Gerassi.
Genau.
Und das war ja schon fast, also mit der Linie nicht zu erkennen, dass das Abseits war. Dann hatten wir noch einen Lattentreffer durch Chucky. Also eigentlich, es war halt dann zeitweise wieder ausgeglichener, weil die Stuttgarter dann auch durchaus, ne, wieder mehr nach vorne getan haben, vor allen Dingen nach dem Anschlusstreffer. Aber ich sag mal, wir hätten Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber so 60. rum hätten wir 4-1 führen können, dann wäre es auch vorbei gewesen, ne? Muss man jetzt auch so sagen. Dann macht er halt den Anschluss, dann kommt eben das von dir angesprochene Adi-Tor nochmal in der 89. Da hat natürlich wirklich jeder gedacht, ne, jetzt ist 3-2, jetzt ist vorbei, ja. Naja, und dann waren wir wohl schon wieder in der Kabine, denn nichts gegen Undav, das Tor war auch klasse gemacht dann, ne? 90 plus, ich weiß nicht, 1, ne? Oder so. Das Tor war klasse gemacht, aber er darf natürlich, das war glaube ich sogar Schlotti, ne? Der da irgendwie, also da so einfach den Fuß hinzuhalten und dann kullert der Ball halt ins Tor, schwierig, ja, ne? Also das war ein eigentlich...
Da darf man nicht mehr...
Ja,
das darf man nicht
das, also das wirklich, zwei verschenkte Punkte, muss man einfach sagen. Und das waren jetzt ja schon, wenn man die beiden Hamburger, ne, also Pauli, erster Spieltag, HSV, ganz blöd gelaufen, rechne die insgesamt 6 Punkte, die wir da verloren haben, jetzt mit Stuttgart mal oben drauf, ne, dann wären wir 3 Punkte...
Ja, der Hammer ist ja noch...
Hinter den Bayern,
ja,
ne?
Nicht nur verloren, sondern sozusagen in den letzten Minuten.
Ja, ja.
Ganz zu schweigen mal von Juve oder solche Späße,
ja,
ne?
Ja, also das stimmt, das ja auch noch.
Wirklich,
ja.
Also das kommt ja noch auf Top. Also irgendwo ja, muss man da sagen, ich meine, ganz abgesehen von der 2-0-Führung zur Halbzeit, wo sie alle, ne, ja, schon entspannt zurückgelehnt, da nochmal auch im Mittelfeld so ein Gefechtel und Mächtel da, ja, zu machen mit den, ja, Stuttgartern, also die dann auch nach wie Kanone nach vorne kommen können, also das muss echt nicht sein. Ne?
Ja.
Absolut.
Aber trotzdem, ich wollte gerade schon fragen, wer ist denn, also wahrscheinlich objektiv müsste man in dem Spiel sagen, Undav war Spieler des Spiels, ne? Aber wir gucken jetzt jetzt aus BVB-Sicht, wer war denn dein BVB-Spieler des Spiels? Jetzt bin ich gespannt.
Adi, völlig geil. Adi, der tankt sich da völlig komplett immer durch. Ja. Völlig geil. Was ich auch echt als positiv sehen muss. Und Riasson, der Typ, hat in dem Spiel schon wieder so dermaßen rechts sich behauptet, hinten wie vorne. Also ja, man muss ja auch darüber reden, dass der vorne einfach auch super aktiv ist. Ich weiß gar nicht, was für ein Typ ist. Also für mich Riasson eigentlich, ne? Da muss man echt so sagen.
Ja, für mich ist es Bayer.
Aktivposten. Ja, ja, Bayer natürlich. Bayer hat auch super gespielt. Und das zeigt ja auch, was wir für einen Sturm haben.
Ja.
Und Bayer, Adi, Girassi macht da auch noch mit, ne? Also es waren Abpraller vom Torwart, vom Girassi-Schuss. Und auch wenn er da noch nicht getroffen hatte, aber beim Spiel später dann darf er treffen gegen Villarreal, wo wir jetzt einfach vielleicht mal nahtlos weitermachen können. Wird.
Ja, dazwischen war ja noch was, zwischen den beiden Spielen.
Ach so, was war noch?
Ja, dazwischen war die Mitgliederversammlung.
Wir kommen
aus diesem unglücklichen 3-3. Also es war, die Mannschaft die Mannschaft wurde durchaus mit, es gab andere Themen, ne? Ich habe mir das virtuell mit kleineren Pausen, aber tatsächlich bis zum Schluss gegeben, weil auch ganz am Schluss die wichtigsten Anträge eigentlich abgestimmt wurden. Die Mannschaft wurde mit Applaus begrüßt, als sie kam, aber jetzt auch nicht überschwänglich, so würde ich es mal interpretieren. Aber es ging ja auch um andere Sachen eigentlich, ne? Also ganz vorne auf der Agenda standen ganz viele Anträge zur Demokratisierung des Vereins. Da ging es um solche Geschichten, wer in welchem Verhältnis, welche Vorschlagsrechte für welche Posten im Verein haben soll, also ob auch einfache Mitglieder zum Beispiel das mit mehr, jetzt dürftest du auch als Mitglied schon jemanden vorschlagen, ne? Aber das geht ja dann durch den Wahlausschuss und dann bleibt davon normalerweise nicht mehr viel übrig, ja. Und es wurde über Vorschläge abgestimmt, dass wenn jemand mindestens 1500 Stimmen hinter sich vereint, dass er dann automatisch zur Wahl stehen muss. Beispielsweise, wenn es um einen, auch zum Beispiel Präsidenten gehen würde, der jetzt ja neu gewählt wurde.
Ja, ja, genau.
Solche Geschichten, dann waren natürlich, auch deshalb denke ich, wurde Aki Watzke mit 59%, als, obwohl er der einzige Kandidat war, ja dann doch relativ hart abgestraft, ne? Einerseits aufgrund der Machtkämpfchen, ne, die es im Vorfeld gab, aber andererseits kam auch immer wieder Rheinmetall natürlich auf den Tisch, ne? Der Deal und die Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe, die es ja
langjährige Mitarbeiter
die es ja gab und Da hat sich in seinen Beiträgen, glaube ich, auch Aki nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich sage ganz offen, ich habe ihn trotzdem gewählt, weil ich glaube, dass er so viel für den Verein, also den Verein gäbe es einfach nicht mehr, jedenfalls nicht als Profiverein so wahrscheinlich, wenn er nicht gewesen wäre. Und gut, ich brauche Rheinmetall auch nicht, ne? Aber das ist, glaube ich, auch alles ein bisschen komplizierter, als das dann manchmal so diskutiert wird. Ja. Und er hat auch gesagt, wir können das nächstes Jahr gerne wieder hier auf den Tisch bringen, ja, und in der Mitgliederversammlung diskutieren. Und wenn das dann eben entsprechend entschieden würde, dann muss man halt auch wieder gucken, wie man damit umgeht. Ja. Aber das hat für mich nichts, also nicht so gewichtig mit der Person Aki Watzke als Präsident jetzt zu tun. Ja? Und deswegen kann ich einerseits verstehen, dass das so eine dann doch knappe Wahl war. Andererseits finde ich es gut, dass das dann geworden ist und dass er eben jetzt Präsident unseres BVBs also, ist. Ja.
Absolut. Also diese ganzen Sachen, man darf nicht vergessen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also 89 ist uns BVB Champions League Sieger geworden. 2000.
Nee, nicht 89. 97.
Danke. 97, so. Im Jahr 2000 war der Verein sozusagen tot. Finanziell. Das muss man sich mal vorstellen. Also hohe Schulden.
Ja.
Und im Prinzip gar nicht mehr zu retten. Die wollen alle nur noch ihre Kohle haben.
Und weg.
Und dann kam Watzke um die Ecke.
Ja.
Also wenn da heute nicht irgendwas Gravierendes wäre gegen Watzke, dann muss man einfach sagen, der Kollege gehört da weiterhin dazu und zwar nicht abgesägt. Wenn er irgendwie gehen will oder so. Also man muss sich das mal vorstellen. Klar, er war es nicht alleine. Kollege Raubal war dabei.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Die haben da was ausgetüftelt und Raubal hat wirklich einen großen Anteil daran, dass die dann im Prinzip in dieser Gläubigerversammlung 2000 hochverschuldet, 2005 gab es diese Gläubigerversammlung, wo die alle überzeugen mussten, dass der Sanierungsplan zugestimmt wird. Und mit diesem Sanierungsplan wurde dann auf Grundlage dieses Sanierungsplans wurden erst die Erfolge der nächsten Jahre möglich. Ne?
Ja.
Also wir sprechen da über diese Veräußerung des Stadions zu 94% an Immobilienfonds in 2002. Ja. Sonst wäre nichts gelaufen. Ne?
Ja.
Also gar nichts mehr in diesem Verein. Das muss man sich echt mal so wie Preußen Münster damals.
Ja.
Wo da nur noch so ein Scheich um die Ecke kam, Kohle reingeschmissen hat, keine Ahnung von Kohle, vom Fußball überhaupt hatte. Und der Verein heute irgendwo, wo ist Preußen Münster heute? Ne? Also wo jemand wirklich vom Fach her dieses Ganze ausgetüftelt hat, auch höhere TV-Erlöse erreicht hat und so weiter. Was soll man da sagen? Ich meine, klar, mit Kollege Ludow da so einen Streit gehabt oder so. Viele sagen auch, das wäre Wahlkampf gewesen.
Ja, das glaube ich aber nicht. Das glaube ich nicht.
Ja, ja, klar, das glaube ich auch nicht
unbedingt. Ja.
Das gehört einfach mit dazu oder so. Und auch ne, diese Missbrauchsvorwürfe, was du da gesagt hast, klar, verstehe ich alles und so weiter, aber bitte. Also, was gerade so ein Name, der ist ja nicht nur beim BVB in höheren Positionen.
Ja, vor allen Dingen.
Also, wenn du den weghaust, dann frage ich mich, wie soll das weitergehen? Auch der Raubal, das ist so eine Kombi. Wäre Raubal zum Beispiel nicht gewesen, das ist eine enge Kombi, wäre Raubal nicht gewesen, würde es heute keine, die größte Stehplatz,
Tribüne ja, nicht mehr geben.
Der Welt geben. Die wird es nicht mehr geben.
Ja.
Und diese Sache, also bevor man da irgendwie gegen was gestimmt, soll man sich wirklich mal kurz was überlegen. Ganz abgesehen davon, dass, glaube ich, diese ganze Sache da mit der Abstimmung, ich glaube, das war technische Probleme und so.
Ja, da kann ich gleich was zu sagen.
Stunde später oder so hat es dann losgelegt oder so. Das ist auch immer so eine Geschichte dann, ne? Da gehst du gerade auf Toilette und die stimmen da ab. Also sag ich mal so nicht. Aber,
ja, gut. Aber das hast du ja auch, wenn du in der Halle bist. Also das gab es am Anfang wohl, das ist ja auch relativ kompliziert gewesen. Ne? Jedes Mitglied hat die Einladung bekommen. Du konntest natürlich auch vor Ort kommen, ja. Und jetzt musste sichergestellt werden, dass wenn du in der Halle vor Ort bist, dass du dich nicht noch parallel einloggst online und sozusagen zwei Stimmen abgibst. Und das ist wohl am Anfang, also erst gab es generelle technische Probleme wohl, deswegen ging das Ganze später los. Und bei den ersten Abstimmungen gab es dann noch Probleme, dass wohl tatsächlich obwohl das technisch unmöglich gemacht werden sollte, mehrere Leute eben doppelt abgestimmt haben, das musste erst rausgerechnet werden. Aber, und da sprichst du einen Punkt an, der mir echt ganz wichtig war, weil das war dann irgendwie gegen nachts um 23:45 oder so, ich nenne es mal Tagesordnungspunkt Verschiedenes, ja, wo sich dann noch auch verschiedene Leute, die online zugeschaltet waren, zu Wort gemeldet haben und unter anderem, und dem kann ich nur zustimmen, als jemand, der zu dem Zeitpunkt zum Beispiel gerade in Trondheim in Norwegen saß, dass man, das hat ja zum ersten Mal stattgefunden, doch bitte immer das Hybrid machen möge, ja. Und dem kann ich auch nur zustimmen, vor allen Dingen, wenn man die Zahlen gesehen hat, ne? Zu Spitzenzeiten waren 1100 Leute oder 1300 Leute in der Halle und 6000 Leute, stimmberechtigte Leute, online zugeschaltet, ja. Und dann reden wir den ganzen Tag über Demokratisierung, ja. Also, es war letztlich ein Bruchteil der Leute, die abstimmen durften, als Mitglieder waren anwesend, ja. Und dann reden wir den ganzen Tag über Demokratisierung und dann gibt es ein gellendes Pfeifkonzert, dass man doch bitte das nicht mehr hybrid macht in der Halle, ne? Also da muss ich mich dann schon fragen, da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Ich verstehe es auch, weil es war auch nicht so gut umgesetzt, einfach. Es ist ja auch war sehr aufwendig, ne, mit diesen technischen Lösungen. Das, also, verstehe ich auch alles, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht rechtlich so sein muss, kann ich nicht beurteilen, aber was ich nicht verstehe, ist, dass die, also zwei Dinge schon mal, dass die Online-Leute bei jedem Wahlgang, und das waren ja einige, ich kann sie gar nicht alle, ich weiß nicht, wie viele es waren, über den Tag, hatten die Online-Leute 5 Minuten Zeit, um abzustimmen. Das war schon mal, überleg mal, wie viel Zeit da schon drauf geht, während in der Halle einfach die Stimmkarten gehoben wurden, da sage ich auch gleich was zu, ja. Und dann musstest du das erstmal wieder alles zusammenwursteln, was in der Halle gestimmt wurde, was online gestimmt wurde. Also du konntest eigentlich rechnen, jeder Wahlgang hat Minimum eine Viertelstunde gedauert. Ja? Das ist natürlich, und dann frage ich mich, warum man in der Halle immer noch, ne, Stichwort 21. Jahrhundert, mit Stimmkarten arbeitet. Da gibt es heute, da kriegt jeder, der da reinkommt, ein Apparat in der Hand gedrückt. Ja, das kann man auch, den hast du nur, wenn du drin bist, wenn du rausgehst, musst du ihn abgeben, ja. Jedes Mitglied hat einen, ne? Den kannst du meinetwegen auch noch mit einer PIN oder was weiß ich was. Dann drückt da jeder drauf, dann drückt im Netz jeder drauf. Du kannst das gleich automatisch auswerten lassen. Du hast in 2 Minuten das Ergebnis, ne? Also da müssen sie vielleicht einfach nochmal das überlegen, ja. Ja.
Auch bei politischen Wahlen oder so, warum geht man da noch, weiß nicht, irgendwo in die Grundschule und Personalausweis und Reisepass und alles komplett, ja? Klar, kann man alles modernisieren. Generell war der Ablauf, glaube ich, für mich, also fürs erste Mal, dass man überhaupt, bin ich dankbar, dass die überhaupt die Entscheidung getroffen
haben. Auf jeden Fall.
Weil man muss, also Aki ist auch nicht mehr 20, ne? Und irgendwo in diesen Leuten, in den Köpfen ist, es hat doch immer so gut geklappt, warum nicht wie früher. Und trotzdem haben die es hinbekommen, sag ich mal mit den grauen Härchen da zu sagen, komm, das machen wir jetzt. Also da muss ich sagen, finde ich das in Ordnung. Und da gebe ich dir absolut recht, dass du sagst natürlich, dass das besser werden kann. Und ich denke mal, dass die genug Vorschläge kriegen,
ja,
dass die zugespammt werden.
Ja.
Ne, absolut.
Ich hab's mir auch schon überlegt, aber ich lasse es.
Bevor wir da auch noch einen hinschicken, ja, ne, vom Wedel, ne? Und vom Ergebnis her muss ich sagen, ist das in Ordnung. Auch generell muss man sagen, das ist so ein oben inzwischen ein so gut zusammenarbeitender Verein. Ja, Ludow und so weiter, man hat sich gestritten und nach ein Bierchen getrunken, alles klar. Nur das auch der Ricken. Da muss man wissen, der hat damals als Spieler, der immer BVB-Spieler war, hat er, wie gesagt, dieses Champions-League-Spiel und das wunderbare Zuckertor geschossen da zum 3:1. Der ist heute da, der Nachfolger von Watzke. Und ich glaube, das ist auch gut so. Der hat diese ganze Kiste mit den ganzen Krisen und so weiter mitgemacht. Der Watzke hat das selbst verantwortend, also eigentlich nicht, da waren noch ein paar andere dabei, aber in die Hand genommen und hat den Verein gerettet. dass das Ergebnis so in Ordnung ist, dass er eine kleine Watsche kriegt, finde ich auch in Ordnung. Nur generell vom Ergebnis her ist das auch alles in Ordnung. Ja, ja.
Aber dann, dann hatten wir das auch hinter uns gebracht.
Villarreal?
Die Mannschaft war auch nur, ich weiß nicht, die Mannschaft war 2-3 Stunden da, würde ich mal schätzen. Die kamen dann, bevor es zur Vorstandswahl ging, und waren dann auch wieder weg, was ja auch völlig legitim ist. Genau, und dann
Toilette.
Zwei Tage später zu Hause
Villarreal.
Champions League Villarreal. Ja, und ja, wolltest du
4-0?
Fang mal an. Was sagst du?
Was soll ich sagen? 4-0, ne? 1-0 zur Halbzeit. Schön wieder unsere Linie wieder hinbekommen mit den 4 Toren pro Spiel. Das wurde mal kurz von City unterbrochen.
Es hätten 5 sein können.
Da hat City mal eben 4 gemacht. Ja, genau. Wie auch immer. Also, und da sind wir natürlich aufgelaufen mit dem Nonplusultra in Europa, sage ich mal jetzt. Ja. Also erstmal von der Aufstellung her, Adi war wieder voll mit dabei. Ja. Aufstellung wunderbar. Ich fand es klasse, dass Ansi Sabitzer auch mal wieder durfte. Uns Jan Kuto, Svensson, ne?
Ja.
Und Adi natürlich, ja. Und wir haben eigentlich, das zeigt eigentlich, was woher wir schöpfen können inzwischen, ne? Also kaum jemand ist überhaupt verletzt. Schon wieder macht er da 5 andere Leute, lässt er starten, so ungefähr, ne? Und es hat verhalten angefangen. Wir haben es vorhin angesprochen. Die erste dicke Chance alleine vorm Tor, der semmelt das irgendwie in eine 40.
In der Botanik, ja.
Absolut kein Problem, gerne. Hatte Villarreal, und wir haben wieder so Verhalten angefangen, deswegen auch das 1-0 erst. Und zweimal Guirassy, das hat mich gefreut, nach November oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal getroffen hat.
Oktober, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas.
Ja.
Anfang November, Ende Oktober, keine Ahnung. Gut, Svensson macht den Deckel drauf, 90. plus. Also erstmal positiv fand ich die Aufstellung wieder, dass Ansi auch mitmachen durfte, mal wieder von Anfang an. Also Top-Spieler für mich, auch ein Schätzchen. Und Adisole, erste Halbzeit. Also mal wieder, der Typ ist einfach so drahtig. Man muss auch bedenken, was er der mit Stories auch überall in den Schlagzeilen sieht, ne? Und das lässt er einfach links beiseite. Also das finde ich schon erstaunlich. Ich weiß nicht, die reden alle schon, die sehen ihn schon im Knast und so, wegen weil er eine Waffe mal gehabt hat oder irgendwas unterm Bett liegen hatte oder was. Also da sind wirklich da, und dann so positiv aufzutreten, das ist schon eine ganz geile Sache. Und diese Elfmeter, wir haben 2 Elfmeter. Okay. In diesem Spiel. Nur das zeigt einfach auch, das haben wir ja so bemängelt mal bei den Bayern, kriegen immer Elfmeter nur.
Ja, stimmt.
Bayern ist einfach auch immer im Strafraum. Ja. Und jetzt ist Dortmund immer im Strafraum. Die haben einfach inzwischen so einen Sturm, die sind da immer unterwegs. Adi kriegt auch mal jetzt inzwischen Elfmeter, für ihn wird auch mal gepfiffen. Das war ja mal.
Ja, gut, das war aber auch so eindeutig, ne?
Ja, klar. Ich sag mal, da sind auch Dinger bei, da kickt er einfach um, da hätte ich nicht gepfiffen, ne?
Es hat sich aber verändert. Entschuldigung, da muss ich mal kurz. Ja. Das siehst du auch an dem Tor, um nochmal zurückzuspringen gegen Stuttgart. Ne?
Genau. Das ist auch dass er in der Halb.
Nein, das meine ich nicht, sondern der Stuttgarter, er zieht ja durch die Mitte. Ne? Der Stuttgarter hängt ihm am Trikot. Und muss dann irgendwann loslassen. Adi rennt einfach weiter. Noch vor ein paar Spielen hätte der sich schon mal im kleinsten Zupfer da darauf spekuliert, dass der rot kriegt. Ne? Der Stuttgarter hätte sich fallen lassen. Nee, läuft weiter, macht das Tor. Ja? Jetzt auch. Der Elfmeter, den er da gekriegt hat, war aber sowas von eindeutig einer. Also ich habe auch das Gefühl, dass er sich das ein bisschen abgewöhnt hat, was ich gut finde. Dieses sehr frühe Fallen lassen. Also es waren schon auch viele Szenen, wo es einfach kein Elfer war. Ne? Dafür hat er sich umso mehr beschwert, dann, dass es keiner war.
Absolut.
Aber ich muss auch noch mal sagen.
Aber ich muss auch kurz mal auf Stuttgart Spiel zurückkommen.
Ja.
Da haben wir einen Freistoß im Mittelfeld bekommen.
Ja.
Da habe ich keinen Foul gesehen. Also sind beide umgekippt, sind irgendwie aneinander.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Ne? Und es gibt Foul für Adi. Also ich denke so, das Blatt hat sich wirklich gewendet, dass man wirklich für Adi pfeift. Das war auch aufgrund dieses Freistoßes, kam es auch zum Tor dann. Und das hat sich total komplett geändert. Also, und was auch positiv sehe in diesem Spiel, ich meine, wir haben nach zuvor 3 sieglosen Spielen, wieder in Erfolg und sehr deutlich. Hm. Real ist nicht einfach eine Bumstruppe. Sind, glaube ich, Dritter in der ja. Spanischen Liga oder ja. so. Und also wirklich, die sind saugut drauf im Moment. Wir waren natürlich sehr effizient wieder, also fast erste Chance Tor.
Ich bin ne? bei dem Spiel ja ein bisschen kritischer, also, ne? Muss ich eher sagen. Also, ja,
aber und auch Kovac ist einfach ein anderer als unser Praktikant, den wir da vorher hatten, Kollege Mori, ne? Der kann einfach Ansprachen anscheinend, das ging vorher überhaupt nicht, Ansprachen in der Halbzeit, also für mich kam die verändert wieder. Haben wirklich Druck gemacht. Es kam zu dieser roten Karte, klar, das hat natürlich die Wende gebracht. Nur wir bringen einfach Druck im 16er, ne? Und da passiert sowas. Rote Karten, Elfmeter, das sind nicht einfach Geschenke. Ne?
Ja, Moment, aber jetzt muss ich doch
mit
mal ganz kurz.
Mit der Hand
kurz,
hat er abgewehrt, fertig, ja. Rote Karte und dann natürlich Feierabend.
Das sehe ich wirklich, erstmal zu der roten Karte, das habe ich gar nicht verstanden, ja. Also den Schiri fand ich sowieso auch in dem Spiel eine
Doppelbestrafung.
Das meine ich nicht. Ich fand den Schiri eine absolute Pfeife in dem Champions League Spiel. Also wirklich eine absolute Pfeife. Und die Szene war dafür auch symptomatisch, ne? Also wenn er diese Szene pfeift, dann ist es sofort rot und ein Strafstoß. Warum gibt er gelb? Also wenn er das pfeift, wenn er sonst darf er es nicht pfeifen, weil er davon ausgeht, dass der Spieler den mit der Schulter oder mit irgendwas anderem, was erlaubt ist, abgewehrt hat. Aber der hat ihn auf der Torlinie, hat er abgepfiffen, dass der Ball abgewehrt wurde, dass er mit der Hand abgewehrt wurde. Ja. Und dann muss es erst ein VAR geben, nachdem er dann sozusagen, er gibt gelb und Elfmeter und dann geht er raus, guckt sich's an, dann wird's rot Elfmeter. Also das war, der hat einen Schwachsinn zusammengepfiffen, das ist gar nicht so wichtig. Also ich fand.
Aber will ich da nochmal kurz sagen, es ist immer für mich in meinen Augen besser, wenn er nicht sicher ist. Es gibt auch Typen, die ziehen das durch und dann später stellen wir fest, ach so, war doch nicht.
Nee, da hätte sich ja der VAR gemeldet. Wenn er diese Entscheidung trifft, ist es zwingend eine rote Karte. Und dann, wenn das dann falsch gewesen wäre, hätte sich der VAR gemeldet und hätte gesagt, der hat den Ball gar nicht mit der Hand gespielt. Und dann hätte er es zurücknehmen müssen, dann wäre es weder rot noch Elfmeter gewesen. Aber wenn er diese Szene pfeift, ist es sofort automatisch rot.
Ich weiß aber nicht, ob das auch aktiv mit dem oder ob er umgekippt ist, weiß ich. Ich weiß nicht, ob
das Unterschied ist. Da hätte er es aber nicht pfeifen dürfen. Also entweder, wenn er es pfeift, ist es rot oder er pfeift es nicht. Und in beiden Fällen hätte sich der VAR gemeldet, je nach Situation. Wenn er es nicht gepfiffen hätte, hätte sich der VAR gemeldet und hätte gesagt, war Hand, ist ne rot und Elfer. Wenn er es pfeift und es ist falsch, hätte sich der VAR gemeldet, es ist nicht rot und kein Elfmeter. Ja? Aber wenn er es pfeift im Spiel, ist es eine rote Karte und Elfmeter. Punkt. Also das ist einfach.
Ja gut. Ich muss mal sagen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht. Vielleicht hat er da auch seine Frau im Auge gehabt oder so. Also ist die auch im Keller oder so. Also irgendwo, die gesagt hat, also Doppelbestrafung ist immer hart. Also
ja.
Aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Danach war natürlich auch Sense mit dem Spiel, muss man auch so sagen. Also Gerassi hat erst im Nachschuss das Ding versenkt.
Ja.
Und dann war natürlich auf.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ne? Man muss nämlich auch sagen, wir haben streng genommen zwei Elfer verschossen. Ne? Gyrassi hat den Elfer verschossen und Silva hat ja auch noch einen verschossen. Dann 82. Und ich fand dieses Spiel vor allen Dingen nach dem VfB-Spiel überhaupt nicht gut. Also das Einzige, was ich noch positiv fand, war, dass wir noch unter 11 gegen 11 ein Tor gemacht haben, ja, zum Ende in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dass wir da das 1-0 machen. Aber danach, das war derartig zäh und das lag natürlich auch am Gegner, ja. Aber so richtig was wollten.
Ich sag stark, ne?
Genau, aber so richtig was wollten die ja eigentlich irgendwie auch nicht. Also zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie mal so ein paar Angriffe gefahren, ja, die jetzt aber auch nicht fürchterlich dolle waren. Und eigentlich ging erst wirklich was nach der roten Karte. Dann gab es halt den Elfmeter, der war im Nachschuss drin und dann war es ein Selbstläufer gegen 10, ja. Aber ich fand das Spiel nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn man dann gesehen hat, wie wir gegen bockstarke Gegner. Stichwort Leverkusen auftreten können. Ne?
Und gegen Leverkusen war fast dieselbe Mannschaft. Es gab nur eine Auswechslung.
Ja.
Und gut, ich verstehe dich. Trotzdem bleibe ich dabei, um eine rote Karte zu machen, um Elfmeter rauszuholen, musst du präsent im Strafraum sein.
Das stimmt.
Musst du komplett gefährlich sein. Und diesen Sturm haben wir jetzt. Und ob da jemand das Tor schießt oder nur durch Elfmeter gestoppt werden kann, das zeigt einfach nur, dass wir da wirklich Druck machen können.
Ja.
Um dann auch sowas zu erzwingen, ne? Die Villarreal, da sind keine Amateure, ne?
Und, ja, das stimmt, ja.
Wenn dann so eine rote Karte auch noch rauskommt, also da hast du wirklich Druck gemacht. Dann hast du wirklich was rausgeholt. Das sind Typen, also die sind saugut im Moment.
Ja.
Und da haben wir wirklich was rausgeholt, klar. Und das ist die Konsequenz daraus. Ja, wir spielen gegen 10 Leute und klar, da kannst du auch 10 nur gewinnen, nur gegen 10 Leute war es dann relativ, da wurde auch gezaubert da, uns brannt mit der Hacke auf Adi und dann läuft natürlich alles zusammen. Pressschlag und das Ding ist drin. Adi hat den, was weiß ich, berührt, wollte das gar nicht so machen, aber alles egal. Dann kommen solche Ergebnisse und solche Spiele zusammen, dass wir die unbedingt dominiert haben. Nicht dominiert haben, das sehe ich genauso. Ne?
Ja.
Im Endeffekt haben wir diesen Druck aufgebaut und wir Champions League, Platz 6, glaube ich, hatte ja sowas erhofft, sage ich mal, bei unseren Tipps, dass sie sich direkt qualifizieren.
Ja, das
stimmt.
Das sagen, wird jetzt ja auch in den Medien ganz viel gesagt, ne? Ein Wahnsinnsschritt Richtung Achtelfinale und so. Jetzt kommt dann nächste Woche Bodø/Glimt. Da muss man dann auch gewinnen, ne? Aber so wie die Punktesituation da oben ist, dann auswärts Tottenham, meine ich doch auswärts. Und dann Inter Mailand und wenn du die zwei Spiele nicht gewinnst und es ganz schlecht läuft, dann ist das auch nichts mit der direkten Quali. Also du musst eigentlich eines von den Spielen, Tottenham oder Inter, noch ziehen. Dann sieht's, also du musst jetzt gegen Bodø gewinnen und du musst ein Spiel, da würde ich im Moment sagen, eher noch Tottenham, dass wir da eine Chance haben. Muss er eigentlich gewinnen noch, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Aber was mich dann umso mehr begeistert hat, war Leverkusen, weil da haben wir wirklich mal von Anfang an das gespielt, was wir uns, glaube ich, auch immer gewünscht haben, unfassbar hoch gepresst. Die spielstarken Leverkusener da auch über Phasen, die kamen gar nicht mehr raus, die wussten sich gar nicht mehr zu helfen. Ne? Zweite Bälle, immer unsere, klar hatten die Leverkusener auch Phasen, ja. Aber die waren insgesamt, fand ich, nie so gefährlich wie wir eigentlich. Bis zum Schluss, wo wir dann wieder ins Wackeln gekommen sind nach dem Anschlusstreffer. Aber da fand ich, das war eigentlich das erste Spiel dieser Saison, was ich so richtig cool fand. Da haben wir eigentlich 75 Minuten lang, 80 Minuten lang richtig guten Fußball gespielt, waren vorne drauf, richtig aggressiv, schöne Spielzüge. Kreativität, ja. Das war richtig cool und in dem Spiel war auch Adeyemi mein Spieler des Spiels. Der hat nämlich auch vorne, hinten, überall mitverteidigt, ne? Vorne die Angriffe angekurbelt. Das hätte auch, also gut, und dieses Tor von Kofane dann zum Anschluss in der 83. war auch würde ich sagen, ein glückliches Tor, so wie er das macht. Und da, dass wir dann nochmal so in eine Bredouille kommen, das ist halt wieder ein bisschen das Problem gewesen, ne? Also hätten wir die letzten 10 Minuten so weitergespielt wie die ersten 80, dann wäre da auch nichts mehr angebrannt. Da haben sie uns natürlich nochmal unter Druck gesetzt, ne?
Dann, also also wunderbar. Positiv fand ich, erstmal haben wir keinen Wechsel gegen Villarreal, ich glaube nur einen Wechsel gehabt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Schlotterbeck, die sind ja an ihn dran, dass er verlängert. Ich glaube, der Vertrag läuft 27 aus oder so. Und die wollen mit ihm verlängern und er zögert noch so ein bisschen und so und hat gesagt, das liegt daran, wie die weitere Entwicklung ist und vielleicht insbesondere auch das Leverkusen-Spiel sei wichtig. Hat er tatsächlich so gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie deswegen so gezaubert. Nee, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, also Leverkusen ist wirklich kein Angstgegner. Seit 2021.
Das
stimmt. Ja. Seit 2021 hat Leverkusen zu Hause nicht mehr gegen Dortmund gewonnen. Also zu Hause.
Auch in der Meistersaison und nicht?
In der nix. Und unentschieden, 2-2 oder was?
Ja.
Es ist nicht so der Angstgegner, ne? Generell dürfen wir auch nicht vergessen, dass die dickste Chance von Leverkusen gleich am Anfang war.
Ja.
Im Stande von 0-0.
Wieder mal, ne?
Auch so irgendwie knapp über den Querbein. Ich denke so, Dankeschön. Weiter so, ne? Und da hätte es ne, auch anders sehen können. Generell, Leverkusen ist einfach ein klasse Verein, der immer gerne Punkte gegen uns lässt. Und wir haben einfach auch super gespielt.
Ja.
Klar, diese Meister geworden, wurden ausverkauft. Viele Spieler weg und so, müssen sich erstmal finden. Trotzdem, die sind, ich glaube, wer war jetzt Vierter oder Dritter, Leverkusen oder Dortmund, die waren nah ineinander und die haben wir zu Hause geschlagen. Das muss man einfach so sagen. Das ist schon ja, und, Oberklasse.
Und, ne? Und Brandt, alleinstehend vorm Tor, hätte das 3-0 machen können, so 70. rum, ne?
Hat er nicht.
Hat er nicht, dann, ne? Dann wäre es sowieso vorbei gewesen. Ne? Also,
dann wäre es vorbei gewesen. Man muss auch sagen, also Spieler des Spiels war für mich klar, Adi, auch Metscher. Also der Typ, so eine Präsenz, auch in der Defensive, also er übernimmt eine starke Aufbaurolle, der Typ. Das ist Wahnsinn. Ne? Der zieht da die Fäden im Prinzip in den Angriff hinein. Und das ist schon eine geile Nummer. Also ja. Der Typ hat sich wirklich extrem verbessert. Das war ja früher ein Ersatzspieler. Man sieht ja auch, Villarreal war ein sehr wichtiges Spiel. Champions League ist immer wichtig. Gegen Leverkusen war es ein wichtiges Spiel. Man sieht jetzt so ein bisschen, worauf Kovac wirklich, wo er seine wichtigen Spieler, wen er dort sieht. Und der Metscher gehört auch wirklich dazu, was der da gebracht hat. Ist der Wahnsinn. Also Ansi, wunderbar, sehe ich auch positiv. Ja. Das hat mich so mega gefreut, dass der Typ getroffen hat. So geil.
Ja.
An Innenpfosten, da war nichts mehr zu machen.
Da war nichts zu machen. Ja.
Da war nichts. Also einfach nur geil. Und genau. Und dann Adi, wie gesagt, dass er auch mit dem Kopfball kann. Riasson auf Adi, Flanke, also wunderbar verwertet das Ding, wo Gerassi vorher noch gescheitert ist mit dem Kopf, der da immer noch in meinen Augen zu viele Chancen braucht, der da irgendwie noch diese Torflaute hat. Als Stürmer wirst du daran gemessen, an den Toren. Ja, und dann 72. wie du sagst, also Brandt hätte eigentlich da schon die Entscheidung treffen müssen, die Entscheidung machen müssen. Also so ganz schwach, Chancen eigentlich schon. Also danach gab es den Landtreffer von Leverkusen, ne?
Ja.
Und ist natürlich auch klar, Leverkusen hat in der Woche gegen City gewonnen. Vielleicht war es auch ein bisschen im Kopf, so, was sie da vollbracht haben. Was sie wirklich vollbracht haben, dass gegen City zu gewinnen, das musst du erstmal schaffen. Und da waren die teilweise nicht auf dem Feld. Die haben dann, glaube ich, nur zwei Landtreffer gehabt. Also so ganz glatt war es vielleicht nicht, nur Dortmund hat wirklich super gespielt. Das muss man wirklich so sagen. Und einfach auch diszipliniert in der Abwehr. Und das war schon klasse, ne? Also tolle Sache.
Ja. Und weil Leverkusen ja so einer unserer Lieblingsgegner ist, ne? 3 Tage ist jetzt her, spielen wir heute Abend gleich schon wieder gegen die, ne? Weil es so viel
Spaß ist, unglaublich.
Weil es so viel Spaß macht, und damit kommen wir dann vielleicht auch schon zum Ausblick. Und ich frage dich einfach mal, heute Abend allerdings in Dortmund, BVB gegen Leverkusen, DFB-Pokal Achtelfinale. Was ist dein Tipp?
Also wäre es in Leverkusen, würde ich sagen, wir gewinnen. Wie gesagt, diese Statistik seit 2021 haben die Leverkusen dann nichts mehr irgendwie gebracht. Also in Dortmund, das ist so eine Geschichte. Also solange wir die nicht in irgendeiner Art unterschätzen und wenn sag ich mal, alle 100% bringen und der Gerassi 90%, das wäre bei Gerassi schon eine tolle Zahl, dann packen wir die und ich sage, 3-1, 2-1 und dann Konter 3-1. So sehe ich das in der regulären Spielzeit.
Okay.
Wie siehst du das?
Ich bin da irgendwie, weißt du, es gibt doch immer wieder so Konstellationen, ne? Ich erinnere mich noch, wann in den 90ern oder so zum Beispiel, war das nicht der HSV gegen Werder Bremen, wo die erst in der Liga und dann im Europapokal Hin- und Rückspiel gegeneinander gespielt haben? War das HSV Bremen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas, ne? Eigentlich war klar, wer die bessere Mannschaft ist. Und irgendwie, das ist so eine Konstellation, jetzt haben wir das erste Spiel gewonnen, sozusagen, ne? Ich bin mir irgendwie nicht so sicher. Ich halt also um diese ganze Story, auch um die Elfmeter zuletzt und so, ich habe irgendwie da nicht, ehrlich gesagt, nicht so ein gutes Gefühl. Und ich sag jetzt einfach mal weinenden Auges, wir scheiden im Elfmeterschießen aus. Umso optimistischer bin ich dann aber für den darauffolgenden Sonntag Heimspiel gegen Hoffenheim in der Bundesliga. Und da sage ich, gerade weil wir ausscheiden am Dienstag, die hauen wir 4-1 weg.
Also ja, hoffe. Ich weiß gar nicht, warum es den Verein überhaupt existiert. Also Hoffenheim. Also, weil ich weiß gar nicht, wer den erfunden hat. Ist auch egal. Die putzen wir sowieso weg.
Ja.
Und Leverkusen, kann sogar sein, dass die 1-0 in Führung gehen. Nur im Endeffekt da im Zuhause, glaube ich, also weil Leverkusen eigentlich so ein Lieblingsgegner ist. Und dann zu Hause, wenn wir die jetzt nicht unterschätzen, und ich bin froh, dass dieses Ergebnis so knapp war, 2-1, dass sie da nicht irgendwie oberbeschwingt reingehen und mit voller Konzentration, dann glaube ich, kriegen wir es hin mit unserer Truppe, die da wirklich in meinen Augen auch wirklich, wirklich zusammen spielt, auch wirklich Druck machen kann und dass man da wirklich sieht, wie gut die zusammenspielen können, dass da etwas zusammengewachsen ist in meinen Augen und wo jeder auch an diesem Strick zieht. Gut, Gerassi beleidigt, 60. ausgewechselt, gibt nicht die Hand und so, aber auch an Kovac, der, glaube ich, gereift ist, wie er selber sagt, früher, wer ist das gewesen mit dem Spieler oder wie auch immer, der hat den noch vor laufenden Kameras,
ne? Das hat er
am Ohr geknabbert und so, ne? Gegenseitig, also Da ist wirklich, glaube ich, schon viel dabei bei diesem Verein, bei uns BVB. Und dass da wirklich was passieren kann. Und da, ja, hoffe ich auch ein bisschen, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin.
Ja.
Gegen Leverkusen.
Und Hoffenheim, was ist dein Tipp?
Wegpuppen. Ich hoffe. Ja. Ich meine, also die nehmen wir im 3-0.
Ja, sehr gut. Ja. Das,
eigentlich 2-0, aber ich sag mal, kommt rein.
Ja, bisschen großzügig heute.
Ja. Drei schöne Tore. Ja. Und ich hoffe, dass wir mal nicht durch den V gestockt werden, dass es mehr so einen Elfmeter gibt, sondern dass die ihn auch mal durchlassen da und schöne Tore sehen.
Ja. Ja, Wolfram, das ist doch gut. Bleibt uns eigentlich nur noch zum Abschluss. Heute war es eine lange Sendung, aber wir hatten ja auch viel zu besprechen. Uns bleibt nur noch mal zu verweisen auf unseren offiziell eingetragenen Fanclub Schwatt-Gelb-Vauban-KG im Internet zu finden unter schwattgelbvauban.de. Die Links aber natürlich auch in den Shownotes. Auf das Netzwerk, das Fan-Netzwerk, ne? BVB Connect im Internet zu finden unter bvb-connect.de. Auch das natürlich in den Shownotes und auch sonst findet ihr alle diese Dinge in den Social Media auf den üblichen Kanälen. Ja.
Absolut.
Genau.
Macht mit. Es werden immer mehr. Seid dabei. Und bvb-connect.de Community, immer, wo man sich nochmal unterhält über das, was vorgefallen ist, mitweint, aber meistens im Moment vor allen Dingen miteinander glücklich ist und sich austauscht. Ja, und vielleicht, wir wissen es noch nicht, lasst euch überraschen, machen wir mal am Sonntag ein Podcast direkt nach dem Spiel, wo wir richtig sauer sind oder richtig glücklich, je nachdem. Wir schauen mal. Lasst euch überraschen, schaut mal nach.
Ja.
Und nur der BVB.
Aber nur der BVB.